Wir Menschen, wir brauchen Führung, Wegweisung. Das haben wir heute Morgen auch gehört, als es um das Volk Israel ging, das aus Ägypten gezogen ist und auf diese Wegweisung Gottes, auf diese Führung wartete. Und dabei haben Menschen bestimmte Ansprüche. Wir haben das gehört, wie es immer wieder vorkam, dass das Volk murrte. Mal passte das nicht, mal war das zu wenig, mal dachte man sich, in Ägypten ging es uns besser als jetzt heute. Und trotzdem hat Gott sie immer wieder beschämt, indem er ihnen genau das gab, was sie brauchten, aber auch nicht mehr. Wegweisung Gottes, Führung Gottes. Und wir haben in unserem Leben heute auch Ansprüche an unserem Leben selbst. Das muss eine gewisse Qualität haben. Das muss einen gewissen Sinn haben. Ich habe gewisse Ansprüche, die ich geltend mache. Und es kommt darauf an, einfach, dass ich mich nochmal neu ausrichte und sage, Herr, was ist eigentlich der Weg, den du mit mir vorhast? Das kann das rein Äußerliche bezeichnen. Das kann aber auch etwas Spirituelles sein, etwas Geistliches sein bei der Beziehung zu Gott. Wir haben Ansprüche. Und ich habe uns heute Morgen mal ein Bild mitgebracht von einem Brunnen. Das ist ein sogenannter römischer Brunnen. Und an diesem Beispiel möchte ich etwas verdeutlichen. Wenn es darum geht, den Willen Gottes zu sehen, den Weg Gottes zu erkennen und einfach auch damit in einer geistlichen Beziehung zu Gott eigentlich zu stehen. Jesus hat gesagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Manchmal besteht da der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Gestern Abend hatten zwei Mannschaften auch Ansprüche. Jeder wollte weiterkommen. Und bei dem einen ist der Anspruch in die Wirklichkeit umgesetzt. Bei den Deutschen, aber der Anspruch der Italiener, der wurde keine Wirklichkeit. Und manchmal ist es im Glaubensleben auch so, dass es eigentlich so sein sollte, aber unser Alltag manchmal eben oft anders aussieht. Und wir dann nach dem Weg fragen, nach dem Warum, nach der Führung. Und es gibt sogenannte Dinge, die einfach unser Leben, unser geistliches Leben bremsen, ausbremsen. Was bremst uns aus? Wir schauen uns mal die zweite Folie an. Einmal ist es die Arbeit. Arbeit nimmt einen zentralen Stellenwert ein. Überall gibt es immer mehr zu tun. Auch in der Gemeinde gibt es immer mehr zu tun. Die To-Do-Listen, die werden immer länger. So sind wir vielfach getriebene Sklaven der Arbeit. Martin Luther hat einmal gesagt, was der Teufel nicht verhindern kann, das übertreibt er. Ich muss natürlich dazu sagen, dass Arbeit auch etwas sehr Positives ist. Davon leben wir. Das ist für uns auch sinnerfüllend, gar keine Frage. Aber es gibt eine übertriebene Seite der Arbeit, wo das eben alles ist, wo es uns eigentlich auch geistig bremst. Beziehungen, sie kommen zu kurz, obwohl sie unser größter Schatz sind, aber auch unsere größte Herausforderung. Vor ein paar Tagen ist Götz George gestorben, ein Schauspieler. Und im Rückblick auf sein Leben habe ich ein Interview gesehen, wo er dann sagte, die Arbeit war mir so wichtig, dass ich vergessen habe, Freundschaften zu pflegen und eine intakte Familie aufzubauen. Er hat in sein Familienleben nicht hineinschauen lassen. Es war nicht öffentlich. Aber das hatte er zum Schluss gesagt. Die Arbeit war mir so wichtig. Und gerade dann können einfach auch Beziehungen dann eben verhindert werden. Der dritte Aspekt ist die Stille. Leben aus der Stille kommt immer noch zu kurz. Das Hören auf Gott, das Eintauchen in sein Wort, das Gebetsleben, die Fürbitte. Manchmal ist das wirklich, als wäre da der Wurm drin. Meine Tante hat mir mal erzählt, vor vielen Jahren hat sie gesagt, weißt du, Peter, ich habe eine geistliche Erfahrung gemacht. Ich hatte immer dienstags Kopfschmerzen. Ich sage, ja, und? Immer dienstags. Da war Bibelstunde. Ja. Und dann wurde die Bibelstunde verlegt und dann verlegten sich auch die Kopfschmerzen. Und dann hat sie gesagt, das ist ein geistliches Problem und nicht ein Problem der Kopfschmerzen. Unabhängig davon, dass Kopfschmerzen ja auch wirklich real sein können. Aber für sie war das ein geistliches Erlebnis. Und da muss man gucken bei diesem Brunnen, vielleicht liegt eine Lösung darin, wenn wir einfach die Schalen mal betrachten und die Reihenfolge ändern. Statt jetzt oben die Arbeit zu haben, kommt die Stille zuerst. Und dazu möchte ich uns ermutigen, einfach die Schale zu sehen als leere Hände, die wir einfach öffnen, um von Gott beschenkt zu sein. Auf der Höhe des Tages komme ich zu dir. Ich gehöre nicht der Arbeit. Ich gehöre nicht den Menschen. Ich gehöre nicht mir. Ich gehöre dir. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ein großer Prediger des Mittelalters, Bernhard von Clairvaux, ein sehr guter Theologe, der hat mal geschrieben, wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird zum See. Die Schale schämt sich nicht überströmender zu sein als die Quelle. Ich möchte nicht reicher werden, wenn du dabei leerer wirst, wenn du nämlich mit mir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, dann schone dich. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers dann auch fließen. Ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen in ein Psalmwort aus Psalm 86, Vers 11. Und da hat es etwa auch zu tun mit der Wegweisung, mit der Führung Gottes. Da betet David, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich lebe in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Es geht hier um drei Aspekte. Einmal den Weg zu zeigen, in der Wahrheit zu leben und mit ganzem Herzen den Namen Gottes zu fürchten. Das ist einmal der Weg, der gezeigt werden soll. David sieht hier nicht nur ein Schild, das in eine bestimmte Richtung zeigt. Wörtlich muss es eigentlich hier heißen, Herr, lehre mich den Weg. Also weitaus mehr als nur zu zeigen. Jemanden den Weg lehren heißt, ihn auch zu befähigen, ihn selbst zu gehen. Es gibt viele Schilder, die sagen, da musst du hingehen, da musst du hingehen. Gott möchte aber uns den Weg lehren, damit wir nicht nur einfach befolgen, vielleicht ohne es verstanden zu haben, sondern dass wir das auch mit dem Herzen nachvollziehen können. Wenn man Gott nachfolgen will, ist es wichtig, sich über das Ziel und den Weg einig zu sein. Und David gibt uns hier nun die geistliche Erfahrung weiter, dass Gott selbst euch den Weg lehren will. In Psalm 32, Vers 8 heißt es: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wenn Gott uns mit seinen Augen leitet, dann hat das etwas damit zu tun, dass ich in seine Augen schaue. Und das kann ich einfach dadurch, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe, dass ich sein Wort lese und danach frage, was er eigentlich von mir möchte, welchen Weg er mir zeigen will. Gott möchte uns mit seinen Augen leiten. Wenn man, demnächst sind wir 39 Jahre verheiratet, wenn meine Frau irgendwie besonders guckt oder so, da weiß ich schon genau, ne, was sie eigentlich will und denkt. Meine Kinder wissen das auch von mir. Ja, und spätestens dann, wenn meine Lippen etwas schmaler werden und meine Nasenflügel etwas weißer, dann wissen sie, sie sollten eigentlich irgendwie das Weite suchen. Kommt selten vor. Aber ist nun mal so. Man kann an den Gesichtszügen, an den Augenkontakt schon vieles einfach ablesen. Und Gott möchte uns durch den Kontakt mit ihm leiten. Und dafür benutzt das Bild, auf die Augen zu sehen. Das geschieht einmal durch das Wort Gottes, indem wir einfach Gottes Willen, Gottes Weg durch sein Wort erkennen. Es geschieht zum Zweiten durch das Gebet, indem wir einfach unsere Anliegen, unsere Bitten, auch unseren Dank, der gehört ganz wichtig dazu, Gott entgegenbringen. Und da, wo wir das tun, erleben wir auch seine Führung. Nicht immer sofort, nicht immer so, wie wir uns das immer vorgestellt haben, aber wir erleben sie. Und der dritte Aspekt, wenn ich auf die Augen Gottes achte, ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit ihm, aber auch die Gemeinschaft untereinander. Johannes hat das mal im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, so ausgedrückt: Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Die Gemeinschaft mit Gott geht aber noch weiter. Sie beschränkt sich nicht nur auf die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen, sondern auch der Menschen untereinander. Und weiter ausgeführt, der Christen untereinander. Ja, sogar der Gemeinden untereinander. Ja, sogar der Konfessionen untereinander. Herr, lehre mich deinen Weg, zeigt. Paulus hat damals ein Netzwerk zwischen den Gemeinden aufgebaut. Zählt man alle Namen im Neuen Testament zusammen, die in einer Beziehung zu Paulus standen, dann sind das über 150 Namen. In verschiedenen Regionen des damaligen Römischen Reiches. Ein Netzwerk. Gut, sie waren noch nicht durchs Internet verbunden. Man musste noch Briefe schreiben und so weiter oder einander besuchen. Aber das war dann auch intensiver. Aber ein Stichwort darin war die Gemeinschaft. Die Koinonia. Gemeinschaft, wo ich Anteil an mir selbst gebe und Anteil an andere nehme. Ein ganz wichtiger Bereich. Wenn wir an die Schalen denken, kommen wir von der persönlichen Gottesbeziehung, von der Stille heraus, wo wir einfach beschenkt werden mit dem Wasser, was von Jesus kommt. Und wenn unsere kleine Schale da oben voll ist, können wir auch weitergeben, ohne selbst Schaden zu erleben. Gemeinschaft heißt, Interesse an den anderen zu haben, ihn zu lieben. Nehmen wir die Christen um uns wahr, einmal die zu unserem Bund gehören und zum anderen darüber hinaus. Die Folgen dieser Gemeinschaft, dieser Koinonia, man findet die Gemeinsamkeiten, man nimmt die Unterschiede wahr, man erfährt von den Schwächen und Unsicherheiten, und man beginnt, füreinander da zu sein und füreinander zu beten und zu danken. Grundvoraussetzung ist aber die Atmosphäre gegenseitiger Achtung. Und dass man im Licht lebt. Und das führt uns dann auch zum zweiten Punkt. Im Licht leben heißt, so zu leben, dass die Dinge einfach erkennbar sind. Wahrheit, so heißt es hier, dass wir die Wegweisung Gottes erfahren in der Wahrheit, indem wir in der Wahrheit leben. Und Wahrheit ist hier nicht nur das Gegenteil von Lüge. Die Bedeutung geht viel weiter. Sie hat zu tun mit Treue, mit Stabilität, mit Realität, Glaubwürdigkeit und Kontinuität. Sie hat zu tun mit Treue. Man kann auch übersetzen, dass ich lebe in deiner Treue. Ein gemeinsames Leben ohne Treue ist nicht machbar. Treue ist die Basis der Liebe und der Garant für eine gute Beziehung. Und hier spricht der Psalmist auch die Bündnistreue Gottes an. Gott hat sich festgelegt. Weise mir, Herr, deinen Weg, dann darf ich einfach wissen, Gott hat sich in seinem Wort festgelegt für mich. Er hat sich für sein Volk festgelegt. Und in dem letzten Bund, das er mit den Menschen geschlossen hat, nämlich dem Bund durch seinen Sohn Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, hat er sich dann in der Treue festgelegt und sagt, ich stehe zu meinen Verheißungen, die ich gegeben habe. In der Wahrheit leben hat aber auch mit der Realität zu tun. Treue und Wahrheit hat mit Realität zu tun, dass man sich nichts vormacht, dass man in Wahrheit miteinander umgeht. Und gerade im Miteinander ist es wichtig, die Situation richtig einzuschätzen und auch einmal die Position des anderen einzunehmen. Ein Pfarrer aus dem letzten Jahrhundert, ein Pfarrer Oberlin, wirkte im Elsass und vor den Traugesprächen hat er dann immer die Paare so zu sich gebeten und ihnen ein Bild gezeigt. Und er hat die Frau gebeten, sich dahin zu setzen und den Mann dahin zu setzen. Und sie sahen von jeder Seite aus das gleiche Bild. Nur der Künstler hat es so geschafft, dass das Bild, wenn man es von rechts betrachtet, eben dann rot schimmert. Und wenn man es von links betrachtet, es blau schimmert. Man muss es lernen, auch wenn man die Dinge unterschiedlich sieht, einander einzugehen. Aufeinander zuzugehen und aufeinander einzugehen. Und das ist in der Ehe so, das ist aber auch in unserem Leben, dass wir miteinander führen sollen. Wir sehen manchmal die Dinge unterschiedlich. Und wir müssen uns auf das eben einigen, was uns eint. Und einfach aus der Liebe heraus aufeinander zugehen. Die Gemeinschaft dann eben auch praktizieren und in der Verschiedenartigkeit uns ergänzen. Gott möchte uns den Weg zeigen. Und es hat mit der Wahrheit zu tun, mit der Realität und der Wertschätzung. Und der dritte Aspekt ist, mit dem ganzen Herzen den Namen Gottes fürchten. Den Namen Gottes zu fürchten hat weniger mit Angst zu tun, sondern mit der Anerkennung Gottes. Mit der Wertschätzung Gottes, mit der Liebe zu Gott. Den Namen Gottes zu fürchten heißt, einverstanden zu sein mit der Wegführung, mit der Situation, in der ich mich gerade befinde. Aber auch mit der Gewissheit zu sagen, Herr, ich darf dich um deine Hilfe bitten, dass du mir in dieser Situation hilfst, dass du mir eine Lösung schenkst, dass du mir hier auch den Weg zeigst. Diese Wegweisung, dieses Abgeben der Sorgen hat auch sehr viel mit Danken zu tun. So sagt Paulus in Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und da liegt das Geheimnis drin, wenn wir unsere Sorgen abgeben, in der Danksagung. Und da kann man auch eigentlich dann Petrus verstehen, wenn er im ersten Petrusbrief schreibt, werfet eure Sorgen auf Gott und nehmt sie nicht wieder zurück. sondern werf sie auf Gott und überlass Gott die Situation. Ich habe keine Lösung für dieses Problem, für die Herausforderung, für die Situation, aber ich darf es einfach Gott abgeben und ihm dabei zuschauen, wie er eigentlich die Dinge löst. Weise mir, Herr, deinen Weg. Ich möchte das tun, indem ich die Realität erkenne, indem ich Gott von ganzem Herzen liebe, indem ich mich bemühe, mit aller Schwachheit seinem Wort zu folgen und ihm nachzufolgen. Und da, wo ich das tue, werde ich dann letzten Endes auch den Segen unseres Herrn erhalten. Wichtig ist, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es die Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Für mich und für andere. Und ich darf darauf achten und auch getrost sein, dass ich nur abgeben kann, wenn ich selbst voll bin. Aber ich habe dafür zu sorgen, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, damit meine geistliche Schale, die spirituelle, gefüllt ist. Und aus dieser Fülle, aus dieser Beziehung zu Gott, darf ich weitergeben. Unter diesem Aspekt darf ich immer auch fragen, Herr, weise mir den Weg, den ich gehen soll. Amen.